Gegenüber sitzt eine erwachsene Person, die Anweisungen gibt. Eine lautet: Bewege den kleinen Lastwagen. Der Trick dabei ist, dass sich der kleinste Lastwagen vor einem Holzstück befindet. Aus der Perspektive des Kindes ist klar erkennbar, dass die oder der Erwachsene diesen kleinsten Lastwagen nicht sehen kann. Nach welchem das Kind greift, hängt daher davon ab, ob es die Perspektive der anderen Person berücksichtigt oder nicht. Wie erwartet kam es dabei immer wieder vor, dass nach dem für die Erwachsenen versteckten kleinsten Lastwagen gegriffen wurde, was für den Zweck des Versuchs als Fehler gewertet wurde. Diese Fehler fanden umso häufiger statt, je jünger das Kind war, im Schnitt etwa in der Hälfte der Fälle. Das war aber noch nicht alles. Man hat denselben Versuch mit erwachsenen Versuchspersonen durchgeführt und dabei zudem ihre Blickrichtung beobachtet. Die zu klärende Frage war: Gibt es Hinweise darauf, dass man auch als erwachsener Mensch zunächst die eigene Perspektive verarbeitet und erst dann die des Gegenübers einnimmt? Die Ergebnisse lassen genau darauf schließen. Erwachsene sind zwar schneller als Kinder und machen weniger Fehler, aber auch bei ihnen zeigt sich eine erkennbar längere Reaktionszeit beim versteckten Lastwagen. Wenn sie zuerst auf den falschen Lastwagen schauten, waren sie in etwa der Hälfte der Fälle in der Lage, sich zu korrigieren. Bei den Kindern fand dies nur in etwa einem Fünftel der Fälle statt. Reaktionszeiten und Blickrichtungen alleine sind aber noch nicht überzeugend. Wenn es wirklich so ist, dass die korrekte Erfüllung der Aufgabe mit mentaler Anstrengung zu tun hat, dann sollte sich das auch anders nachweisen lassen, zum Beispiel indem man die Leute während der Aufgabe so ablenkt, dass sie diese Anstrengung nicht mehr aufwenden können. Und das hat sich auch gezeigt, als man sie bat, gleichzeitig kürzere oder längere Zahlenreihen im Gedächtnis zu behalten. In einem ganz ähnlichen Versuch wurde getestet, inwiefern man sich im Gespräch auf einen bestimmten Begriff einigt, ohne das explizit anzusprechen. Bei der Aufgabe, mit unterschiedlichen Gegenständen zu hantieren, wurde ein Objekt erst als glänzender Zylinder bezeichnet, später als silberne Röhre. Das hat zu einer Verwirrung geführt, die man anhand verzögerter Reaktionszeiten nachweisen konnte. Diese Verzögerung trat aber nur auf, wenn der Begriffswechsel ohne Grund stattfand. Denn in einem anderen Fall war es so, dass die erste Person zwischendurch ging und durch eine andere ersetzt wurde und dass die eine Person das Objekt glänzender Zylinder nannte und die andere silberne Röhre. War das der Fall, also waren die Personen jeweils konsistent in ihrer Verwendung des Begriffs, dann kam es nicht zur selben Verwirrung, obwohl es nach wie vor so war, dass die Versuchsperson mit unterschiedlichen Begriffen konfrontiert wurde. Das legt nahe, dass man abspeichert, wer welches Objekt wie nennt und ab dann davon ausgeht, dass diese Bezeichnung nicht ohne Rechtfertigung geändert wird. Auch hier geht es also wieder darum, dass man sich in das Gegenüber hineinversetzt. Warum wird eine andere Bezeichnung verwendet und unter welchen Umständen würde ich selbst die Bezeichnung wechseln? Mit den meisten dieser Dinge bin ich im Alltag genauso überfordert wie alle anderen Menschen. Da hilft das Psychologiestudium nicht wirklich. Ich flüchte mich auch häufiger in das Generalsubstantiv Dings und hoffe einfach, dass ich verstanden werde. Aber es gibt eine Sache, die ich tatsächlich aufgegriffen habe und konsequent anzuwenden versuche. Wenn ein bestimmter Begriff ins Gespräch eingebracht wird, dann ändere ich den nicht mehr eigenmächtig. Ein Beispiel. Wenn mir jemand sagt, er oder sie hätte einen Bammel vor Hunden, dann ist das zunächst keine Hundeangst und keine Hundephobie und auch keine Hundenervosität, sondern es ist genau das, was gesagt wurde. Ein Bammel. Inwieweit dieser doch recht schwammige Begriff auf das eine oder andere zutrifft, also ob es eine ausgewachsene Angst ist oder nur ein leichtes Unbehagen in der Nähe von Hunden, das kann ich noch nicht beurteilen, da ich der Person nicht in den Kopf schauen kann. Es empfiehlt sich daher aus meiner Sicht, immer den Begriff des Gegenübers weiter zu verwenden, bis sich beide Seiten darüber einig sind, was genau er ausdrücken soll. Wie man es auch dreht und wendet und egal welche Strategien man im Alltag anwenden mag, eines ist sicher. Unsere Sprache ist schwammig und was wir sagen, ist von unserer inneren Erlebniswelt geprägt. Sowohl das verständliche Sprechen wie auch das akkurate Zuhören verlangen daher, mentale Ressourcen dafür aufzuwenden, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. Findet das nicht statt oder läuft es schief, zum Beispiel weil wir bereits anderweitig beschäftigt sind, kann das Verständnis beeinträchtigt werden. Oft richtet das nicht mehr an als eine leicht verlängerte Reaktionszeit oder eine Nachfrage. Daher haben wir im Alltag auch selten Grund, unsere Sprechweise so zu präzisieren, dass wirklich alles mühelos begriffen werden kann. Allerdings führt dieses Prinzip dann zum Problem, wenn es um faktische Details geht. In der Naturwissenschaft wird das dadurch gelöst, dass Begrifflichkeiten und Formulierungen möglichst spezifisch gewählt werden, sodass es im Idealfall nicht den geringsten Spielraum für Unschärfen oder Verwirrungen gibt. Um naturwissenschaftliche Fakten richtig bewerten zu können, müssen wir uns das noch etwas genauer anschauen.